Wenn die zweite Reihe in die erste tritt, in Bonn wird der Assistant Head Coach, bei den Bayern spielt der Backup Point Guard wie ein Einser. Heute zu Gast Chris O'Shea und Maodo Loh bei Abteilung Basketball. Einen schönen guten Tag, Alex.
Guten Tag.
Ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Leute nicht wissen, dass du da diesen Knopf drückst und meinen guten Tag zu deinem guten Tag machst.
Ja, ich kann ein bisschen manipulieren eben.
Guten Tag.
Oder du sprichst sehr schnell.
Heute spreche ich vielleicht mal sehr langsam und bedächtig, denn sensible Themen werden uns vielleicht im Laufe dieses Podcastes erreichen. Es wurde aber erstaunlich wenig gemeckert übrigens, dass wir letzte Woche einen Fußballer zu Gast hatten. Ich habe gedacht, dass da sich welche zu Wort melden und sagen, schon wieder Fußball. Eine Nachricht habe ich bekommen von jemandem, der hat mir tatsächlich geschrieben, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir einen Fußballer nehmen. Wobei ich dann sagen muss, also wer sich beschwert, Toni Kroos als Basketballfan in einem Podcast zu hören, das erschließt sich mir nicht. A, B, wir leben aber in einem Land, wo sehr gerne sehr viel gemeckert wird. Also erschließt es sich mir dann schon doch wieder.
Durchaus. Also auch Kollege Benjamin Pfeffer hat geschrieben, Zuhörer, mit Betreff "This Germany is such a soccer country". Und so ein bisschen der Vorwurf, dass wir Fußball manchmal auch kritisieren.
Und dann einen Fußballer nehmen. Toni Kroos ist für mich aber in dem Sinne nicht nur ein Fußballer. Also das ist einfach eine
Persönlichkeit.
Ja, eine richtige Sportpersönlichkeit. Mhm. Ob der jetzt da gerade Fußball spielt oder nicht, ist mir da auch egal. Also der hat einfach eine sehr klare Ansprache, weiß sehr viel und ich meine, das ist einer unserer größten Stars.
Ich finde es einfach nur spannend, wenn du halt Zugang hast zu Profisportlern, die halt so viel erreicht haben wie er. Das ist ja dann anwendbar, egal was, welche Disziplin du da machst. Finde ich dann trotzdem einfach interessant, wie er halt mit gewissen Situationen umgeht und ob das jetzt Fußball ist und diese Karrieresituationen, die er dann ja angesprochen hat, fand ich schon super spannend, weil das halt auf so einem globalen Level dann passiert.
Es geht ja auch gar nicht darum, dass wir Fußball nicht mögen. Also natürlich schaue ich Fußball. Ja. Es geht nur darum, dass der Fußball einen zu großen Platz eingenommen hat, auch insbesondere im Bereich von Vermarktungsgeschichten und dass Sponsoren sich einfach wohler fühlen, der 124. Sponsor beim BVB zu sein, als der erste beim Handball oder Basketball. Da kann der Fußball teilweise gar nichts für. Also jedenfalls die Sportart an sich.
Ja, das stimmt. Es geht halt eher um diese Monokultur dann.
Ja, das ist eine Entwicklung und deswegen heißt es nicht, dass wir den Fußball schlecht reden, sondern dass die Entwicklung schon bedenklich ist, weil vielen anderen tollen Sportarten viele Gelder durch die Lappen gehen im Bereich Vermarktung, TV-Verwertung, was weiß ich, alles, was es da gibt. Leichtathletik zum Beispiel, ja, finde ich traurig, was da passiert. Ich finde, Leichtathletik ist der Ursprung des aktiven Sports, das Anti-E-Sport sozusagen.
Das hast du wieder gemacht. Immer noch ein Thema, das uns prominent begleitet. Willst du es nochmal analysieren?
Nein, das war wirklich, ich schäme mich für den letzten Satz. Ich schäme mich nicht, aber wir werden es nicht weiter thematisieren.
Schöne Sachen haben wir da gekriegt, auch die Marble Olympics.
Ja, das, aber ich habe unabhängig von der Mail das Video bei YouTube gesehen.
Wirklich?
Über die Marble Benedikt Olympics.
Benedikt hat das geschickt.
Das ist sozusagen, es ist ein sehr schön gemachtes Video, wo Murmeln einen Wettkampf austragen. Das ist herzzerreißend gut gemacht, finde ich.
Wirklich sehr,
also,
sehr in Ordnung.
Marble Olympics bei YouTube und dann kommt man auf dieses Video. Also auch der Kommentar dazu, wie das kommentiert ist. Sehr, sehr nett. Also wirklich extrem unterhaltsam.
Sehr gut gemacht, ja. Die Sportthematik, du warst bei Leichtathletik. Ist das nicht so ein Paralleluniversum, wo doch sehr viele Leute das verfolgen? Man kriegt es nur nicht mit.
Nein.
Auch so ein deutsches Phänomen?
Zum Beispiel wüsste ich gar nicht, wo Leichtathletik gesendet wird.
Eurosport? Die heute 30 Jahre werden, ist das so?
Herzlichen Glückwunsch nach, wohin? Paris, München, Athen, auf Wiedersehen.
Hier ins Haus.
Sie sitzen im Grunde drei Etagen unter uns.
Ja.
Ich glaube, also es wird sehr wenig Leichtathletik gezeigt.
Also bei Weltmeisterschaften?
Ja, dann ja. Ja, aber jetzt so.
Ich weiß, dass da Spar ein sehr großer Sponsor ist. Das wundert mich dann immer. Dann haben sie so dieses Spar-Logo auf ihren Trikots. Auf den Startnummern.
Immer noch?
Ich weiß nicht, ob immer noch. Vielleicht ist das auch schon verklärte Romantik vergangener Zeiten.
Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, Spar hat sich doch... Gibt es Spar überhaupt noch? Das ist doch französisch also, mittlerweile, oder?
Das gibt es auf jeden Fall noch.
Ja? Mhm. Gibt es noch Sparmärkte?
Ja klar, das ist riesig. In meiner Heimat ist das riesig.
In deiner... Jetzt redet er von Österreich. Wenn er nicht mal weiter weiß, geht er auf die andere Alpenseite. So, wir müssen über Basketball reden. Wenn wir schon über den Fußball...
Oder machen wir noch eine Fußballausgabe?
Wir können auch eine Fußballausgabe machen.
Ja? Ja. Diamond League.
Wir schalten zu. Nein, wir reden über Basketball heute.
Ab sofort beginnt der Endkampf.
Apropos Fußball.
Uli Hoeneß hat sich ja nach dem Spiel gegen Fenerbahce zu Wort gemeldet. Mhm. Das ist eines der größten sportlichen Erlebnisse, glaube ich, seines Lebens war. Er hat sich extrem wohl gefühlt. Auch Edmund Stoiber, wie ein viral gegangenes Bild.
So gut, das Bild. Alaba, Stoiber, Kovac. Haben den Basketball-Flavor geschmeckt.
Genau.
Also Stoiber ist ja eh immer da, muss man sagen.
Stoiber ist immer da. Der kommt auch gegen Crailsheim, der kommt zu jedem, fast zu jedem Spiel. Mhm. Finde ich super.
Ja.
Der ist da weit vorne. Aber ja, das Spiel war, du warst selber auch privat vor Ort, das darf man so mal sagen. Ne?
Ich war selber privat vor Ort, ja. War sehr schön.
War sehr
gutes
schön.
Spiel.
Gutes Spiel.
Gute Plätze.
Gute Plätze. Mhm. Käferbuffet. Das darf man nicht unerwähnt lassen, Alex. Man darf es nicht unerwähnt lassen.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Was war besonders gut beim Buffet?
Ich habe eher das Getränk getrunken, das es angeboten gab.
Nicht mal das kleine...
Paulaner Spezi?
Mhm. Das ist ein Gerücht.
es war wirklich gut. Also ich genieße das dann wirklich, wenn du da mal in der Halle sitzt und du... hast keinen Auftrag und sitzt einfach da und beobachtest nur. Ich bin dann auch immer eine Stunde früher da und schaue mir das Warm-up an und wie interagieren die. Und Bill Simmons nennt sich ja immer selbst den Body Language Expert oder wie sagt er da immer?
Bill Simmons ist ein US-amerikanischer Basketball-Journalist, Sportjournalist.
Podcaster. Er schreibt ja leider gar nicht mehr, das war mit das Unterhaltsamste, was es immer gab. Aber der erzählt ja dann auch immer, wenn er in den Hallen ist. Und das ist schon ganz wirklich spannend, wenn du halt mal Zeit hast, darauf zu achten, wer mit wem spricht und wer ist gut gelaunt und wer stachelt alle an. Mhm. Und das ist auch wieder Derek Williams. Also der hat halt immer einen Grinser auf.
Ja. Ich habe mit dem Bundestrainer über dieses Spiel gesprochen.
Der war auch da, ja.
Mit Henrik Rödel. Mhm. Und er sagt einen ganz interessanten Satz, den man durchaus nochmal wiederholen sollte hier. Das ist dieser Sieg von Bayern München gegen Fenerbahce, sagt er, ist ein Meilenstein für die Mannschaft. Mhm. Also gar nicht mehr jetzt für den Verein, sondern für die Mannschaft.
Für diese spezielle Mannschaft, die gerade Team, zusammenspielt, ja.
Weil du tatsächlich jetzt verinnerlicht hast, dass du solche Teams wie Fenerbahce schlagen kannst. Mhm.
Ohne Jan Wesely, muss man sagen.
Ohne Jan Wesely, okay.
Aber auch Bayern ohne Booker.
Ohne Booker, ohne Loh. Mhm. Das macht was mit einer Mannschaft. Also das hebt dich nochmal vom Mindset wahrscheinlich auf ein anderes Level. Du bist dann, du fühlst dich nochmal eine Spur besser einfach.
Ja, dass du da mitspielen kannst mit den ganz Großen, das kann dieser Kader, das kann man mittlerweile wirklich konstatieren.
Und es war ja, du warst ja nun wirklich ganz nah dran. Mhm. Ich habe es nur am Endgerät verfolgen können daheim. Es ist schon von der Intensität her, muss es ja brutal gewesen sein. Also jeder Angriff, ein wirklich offenes Visier und bam, 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 also richtig auf ganz hohem Niveau.
Obwohl es ja dann doch wenig Punkte waren, insgesamt, ich glaube 66 nach Regulation, kann das sein? Ja, sowas irgendwie.
In dem Dreh, ja.
Also auch Fenerbahce wirklich auf wenig Punkten gehalten. Die haben beide losgelegt wie die Feuerwehr. Zweites Viertel war dann so eher so abtasten wieder und wenig getroffen. Also da wurde viel ja dann gar nicht zeitweise. Aber die Intensität, die war definitiv da. Und wenn du das auch in der Halle sehen kannst, und ich saß relativ nahe auch, und auch Derek Williams allein zu sehen, der hatte schon auch so irgendwie kam es ja dann vor dem Schluss so, nee, dieses Spiel verlieren wir jetzt nicht. Und dann blockt er den Melli da eine Minute vor Ende. Und dann er eigentlich nochmal, als sie dann den Foul-Call gegeben haben. Aber auch das sah ja heftig aus.
Ja.
Und das sind dann so Momente, da springst du einfach auf, egal wer da spielt. Das ist einfach so ein geiles Basketball-Play gewesen. Und Bobby Dixon, Ali Mohammed, der dann ja auch durchgedreht ist und einfach nur mehr reingeschmissen hat. Und das eine Mal hat er dann den freien Dreier, es war ja jeder Dreier contested, den er reingemacht hat. Und der eine, wo er wirklich komplett frei war,
den macht er daneben
und der hat wirklich eine Minute lang vor sich hingeflucht. Der hat sich wirklich, ich schlage mir gerade ins Gesicht, so, das hat er gemacht. und hat sich so geärgert, dass er den nicht reingemacht hat, so aber gespürt hätte, weil das wäre so eine Art Vorentscheidung gewesen. Mhm. Ich glaube Ende viertes Viertel auch. Da hat er sich so geärgert und er wusste, er hat irgendwie gespürt, okay, das könnte es gewesen sein oder das könnte ein Knackpunkt gewesen sein, dass er den nicht versenkt hat.
Ja, die Bayern jedenfalls sehr, sehr stark unterwegs in der Euroleague. Ich denke auch ein Spiel, das ihn als Team gut getan hat für Basketball Deutschland. Also wir machen uns nichts vor, die Bayern haben nach wie vor damit zu tun, natürlich auch noch außerhalb von München, sag ich mal, sich eine Fanbasis aufzubauen. Das, was man aus dem Fußball kennt. Die Bayern polarisieren als Verein extrem. Die polarisieren ja sogar innerhalb des Vereins bei ihren eigenen Fans mittlerweile, also die Fußballabteilung. Und das macht es den Basketballern natürlich nicht leicht, im Fahrwasser dieses Vereins sich auch Fans aufzubauen außerhalb ihrer eigenen Halle. Und das, was in den vergangenen Jahren Alba geschafft hat oder Bamberg geschafft hat, dass man eben mit denen international mitzittert, da brauchen die Bayern, glaube ich, noch einfach. So bekomme ich das jedenfalls mit, wenn ich woanders bin. Aber, und das scheint zumindest, was sie sich jetzt erarbeitet haben, ist, dass sie sehr, sehr viel Respekt bekommen von Fans in, sag ich jetzt mal, Berlin, Oldenburg.
Ja, es waren auch Bamberger dabei, die gesagt haben, geiles Spiel auf Facebook bei unseren Magenta Sport Posts und sich wirklich bedanken auch für solche Spiele. Und es war auch in der Halle, war natürlich, also wenn Leute, München hat sowieso, das wissen wir, ein sehr wählerisches Sportpublikum, aber ich glaube, wenn Leute solche Spiele mitbekommen, dann kommen sie auch gern nochmal, weil sie wissen, sowas kann halt passieren beim Basketball. Das musst du ja den Leuten auch erst beibringen in dieser fußballdominierten Monokultur. Ist halt auch so. Und es war ja die Hälfte des Auditoriums waren ja gefühlt Fenerbahce-Fans.
Fenerfans, ja.
Total gemäßig, alles cool. Wirklich guter Support und es waren auch Fener-Fans vor mir und irgendwann hast du dann mit denen dich ausgetauscht, weil halt irgendwann allen klar war, okay, wir sehen da gerade ein ziemlich historisches Spiel und das ging dann so weit, dass man sich nachher die Hand gegeben hat, so, ah, cool, gratuliere so die Fener-Fans zu mir, so, nicht, dass ich Bayern-Fan wäre, aber hat er mitbekommen.
Dass du über aufgesprungen bist, wenn Derrick Williams einen Korb gemacht hat.
Ja, ich bin Derrick Williams-Fan, das ja.
Das ist auch sehr schwer, kein Derrick Williams-Fan zu sein.
Ja.
Was fast nicht automatisch bedeutet, liebe Zuhörer, dass man dann Fan, also im Trikot.
Man freut sich über gute Basketballplays.
Ganz genau.
Und da gab es so viele. Danilo Bartel in der Overtime.
Überragend.
Der ist jetzt angekommen in der Euroleague.
Absolut.
Die konnten nichts machen gegen ihn, wenn sie haben ihn wirklich gut angespielt im Lowpost dann. Und wenn er dann seinen Bartel-Move macht, Rücken zum Korb und Power, Power, Power. Und er hat dieses weiche Handgelenk. Ja. Und endlich ist das wieder da.
Überragend, also einfach gut. Und da muss ich wirklich auch in die Welt hinaus posaunen. Geil ist einfach geil. Und es gibt nicht, also, weißt du, es gibt auch
das
nicht
geil, so,
nicht, dann ist es auch nicht etwas geiler als jetzt das, was Bamberg oder bei Berlin macht oder Oldenburg oder, es ist einfach gut und geil. Und dann ist es super. Und dann freut man sich als Basketballfan. Nach wie vor schlafe ich nicht in Bettwäsche mit einem Vereinslogo drauf.
Weil die Bayern-Bettwäsche gerade in der Schmutzwäsche ist.
Weil meine Frau, glaube ich, durchdrehen würde, wenn wir da in irgendwelcher Sportbettwäsche schlafen würden. Obwohl, das wäre mal ein netter Prank, muss ich sagen.
Ja. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen.
Schatz, ich habe das Bett neu bezogen. Ach super, das ist ja nett. Und dann so schön BVB-Bettwäsche oder sowas.
Wow. Wirklich? Nein.
Du? Ja, klar, das habe ich hier schon offen kundgetan, dass ich Fan des BVB bin.
Fan?
Ja, also was heißt... Ich finde es gut.
Habt ihr das gehört, Zuhörer?
Ich bin froh, also ich freue mich, wenn der Verein gewinnt.
Aha.
Okay. Aber ich habe schon mal gesagt, ich bin 20 Kilometer südlich von der Südtribüne aufgewachsen.
Die hervorragend gecoachte Eintracht habt ihr natürlich nicht 3 Punkte holen können. Marco, wer ist da nochmal Trainer?
Wir müssen über Basketball reden und zwar sehr
woher
schnell.
Kommt der?
Wir gehen nach Bonn. Wir reden jetzt gleich über Österreich. Pass auf, weil wir mit unserem nächsten Gesprächsgast, der war jahrelang in Österreich.
Ja, wir haben halt überall unsere Wurzeln geschlagen, gell? Wie ein Baumstumpf.
Ein Baumstumpf.
Kleiner Insider. Ganz schneller letzter Hot-Take zu den Bayern, weil uns Oliver Winkel an Abteilung Basketball at Gmail geschrieben hat. Haben die Bayern eine Mini-Chance auf das Final Four?
Wow.
Highspeed Hot Tech.
Naja gut, eine Mini-Chance in jedem Fall. Also, Viertelfinale ist Best of Five.
Gut, wenn du da Real oder Fener kriegst, ganz schwer.
Ja.
Deswegen CSKA,
also Moskau würde ich sagen, ist vielleicht sogar...
In einer Serie?
Ist
mit De Colo.
Ja, also sie wirken nicht so dominant, wo ich sagen muss, puh, da machen wir uns aber mal gewaltig in die Hose. Du musst ja nur einmal in Moskau gewinnen, bumm. Du fährst ja hin, spielst zweimal hintereinander in Moskau.
Ja.
Das ist ja das Ding in der Playoff-Serie im Viertelfinale, Muss eins klauen und dann gewinnst du beide zu Hause. Ja. Bumm, zack, Final Four. Also das klingt jetzt, also wenn du jetzt, die Frage war Mini-Chance, sage ich ja. Aber natürlich.
Also Piraeus aktuell auf 6 mit 12-9, Bayern auf 7 mit 11-10, was Wahnsinn ist. Dann Baskonia mit Joe Boykman 10 und 11. Also das sieht schon sehr gut aus. Barcelona auch auf 12-9. Also selbst, boah.
Das ist spannend. Also
das ist Wahnsinn. Also
vor allem
Platz 5.
Freitag, Vitoria gegen
noch sehr viele Bayern. Spiele zu spielen. Ja. Aber wir sind auch hier für riskante Hot-Takes, weil es entspricht unserem Naturell.
Wir müssen nach Bonn gehen. Bonn.
Wirklich? Bonn? Muss ich ja schon wieder.
Der neue Trend in der Easy Credit BBL ist es ja, den Assistenztrainer zum Headcoach zu machen. Federico Perego in Bamberg und Chris O'Shea in Bonn. Und da gehen wir jetzt hin, denn wir wollen den neuen Headcoach der Telekom Baskets Bonn hier bei Magenta Sport. Das heißt nämlich nicht mehr Telekom Sport. Ihr könnt nicht mehr sagen, dass besser kennenlernen. Den kennen wir bisher nur an der Seitenlinie und hinter Predrag Krunic in den letzten Jahren. Und jetzt ist er ohne Predrag Krunic stehend an der Seitenlinie und wir wollen wissen, was sich da für ihn verändert hat und was er überhaupt für ein Typ ist. Chris O'Shea, hallo an den Rhein nach Bonn.
Hallo.
Der neue Headcoach der Telekom Baskets Bonn. Wie hört sich das so an für dich, Headcoach, nach so vielen Jahren als Assistant? So, schläft man da besser oder weniger gut, weil man jetzt so ein bisschen aufgeregt ist?
Langsam gewöhne ich mich ein bisschen dran, aber es ist noch immer ein bisschen komisch, diesen Titel zu haben.
Ja. Man weiß nicht viel über dich, Chris. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag von dir. Also das ist natürlich schon wenig. Wir müssen deswegen, bevor wir auf die aktuelle sportliche Lage in Bonn kommen, wollen wir so ein ganz klein bisschen Chris O'Shea mal kennenlernen. Was ich gefunden habe, ist, du warst auf dem Flagler College in Florida.
Genau, ja, das
stimmt. St. Augustine, Florida. Das ist unfassbar schön dort in St. Augustine, Florida. Wie kommt man da hin?
Ja,
kommst du aus der Gegend dort und vor allen Dingen, warum bist du denn da weggegangen, wo es doch da so schön ist?
Oh, wow. Es ist ein bisschen kompliziert. Oh. Ich bin in Alaska aufgewachsen und ich wollte aus die Kälte gehen, irgendwo in der College. Mhm. Zufällig hat einen guten Freund von mir einen Urlaub in St. Augustine gemacht und hat einen Papier von diesem College mitgebracht nach Alaska und ich habe gesehen, dass die haben das Studium, das ich studieren wollte dort und habe gedacht, okay, das schaut schön aus, das ist definitiv warm dort und kann studieren, was ich wollte. Mhm. Deswegen bin ich nach Flagler gegangen.
Ja, also Alaska hört sich natürlich auch fantastisch an, ne? Das ist so eine Art, ja, schon immer eines meiner All-Time-Traumziele, Destinations.
Ja.
Ja. Und weißt du, wer noch unbedingt nach Alaska möchte? Was für wen das auch ein Lebenstraum ist.
Okay.
Marco Pesic, kann ich dir sagen.
Marco Pesic,
ja. Also wenn du da mal jemanden brauchst, wo du sagst, komm, ich zeig dir Alaska, Marco kommt sofort mit.
Das klingt gut.
Ja. Also eine Verbundenheit zu Alaska, was macht der Klimawandel mit deiner Heimat momentan? Ist da alles weggetaut schon?
Oh, ich, ganz ehrlich, bin ich seit 16 Jahren nicht mehr wieder nach Alaska gegangen. Nach dem College in Flagler bin ich habe ich zufällig einen Coach aus Österreich kennengelernt und nach dem Sommer für meinen Abschluss bin ich nach Österreich gegangen und ab dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr nach Alaska besucht.
Ja, die Zeit dann in Österreich ist ja halbwegs dokumentiert über deine Tätigkeit in Gmunden an der Seite von Matthias Fischer, den wir auch sehr gut kennen.
Ja.
Als Assistant Coach warst du dort und jetzt als Head Coach in Bonn unter Predrag Krunic. Wie hast du denn die Zeit dort in Bonn erlebt? Also was sind das jetzt für Eindrücke, die du auch mitnimmst als Head Coach? Wer hat dich so geprägt? Also hat Predrag dich mehr geprägt als Matthias? Welche Coaching-Philosophie hast du so aufgesogen? Was vermittelst du jetzt gerade als Chef?
Ich versuche von jedem Coach ein bisschen was zu nehmen oder was zu lernen. Manche Dinge sage ich, okay, das passt nicht zu mir. Und manche Dinge sage ich, okay, das könnte auch gut zu meinem eigenen Philosophy mitnehmen. Bei Predrag habe ich viel über diesen Aufbauen von Beziehungen mit den Spielern genommen. Er war sehr, sehr gut mit Kommunikation mit den Spielern und hat immer eine sehr gute Beziehung aufgebaut mit denen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und das habe ich auch versucht mitzunehmen.
Also das berühmte Hallo in der Auszeit zum Beispiel?
Ja, nein, das nicht. Aber einfach so diesen, weiß ich, vor dem Training, nach dem Training, er redet immer mit den Spielern gern, aber nicht nur Basketball-Sachen, so Privatdinge, wie sind die Familie, alles gut. Und ich fand das sehr gut und das habe ich auch versucht, immer mitzunehmen.
Jetzt ordnet man ja Trainer doch immer so ein bisschen ein in eine gewisse Spielphilosophie. Also sagen wir mal jetzt, Radonjić bei den Bayern steht für Defensive. Bei Trinkieri wusste man, okay, das ist Smallball-Basketball mit viel Pässen und sowas alles. Gibt es so eine Philosophie, wo du sagst, das ist so meine, das ist mein Basketball, den ich gerne mag, das, wo du auch sagst, das ist 100% Chris O'Shea?
So basketballisch mein Philosophie ist eher, dass Leute sehen, dass die Mannschaft gern zusammenspielt, auch in Defense und in Offense. Das bedeutet in Defensive viel, viel Hilfe, dass jeder sieht, dass die Mannschaft ist bereit, gegenseitig auszuhelfen und in Offensive auch viele Pässe, also viel Teamplay. Das finde ich sehr wichtig und wir versuchen das auch hier die letzten Wochen zu verbessern.
Habt ihr ja unter anderem auch deswegen, also unter anderem habt ihr ja auch mit Rashard James einen Spieler aussortiert, der gute Zahlen aufgelegt hat. War das einer, der eben nicht mitgeholfen hat, der nicht bereit war zu kommunizieren?
Oh, das glaube ich nicht. Es ist einfach, Rashard war sehr professionell hier, hat sehr gut gearbeitet, war jeden Tag im Training, hatten eigentlich kein großes Problem mehr mit ihm. Es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Für beide Seiten und ja, mehr habe ich nichts eigentlich dazu gesagt, weil ich kann kein schlimmes Wort über Schaden sagen.
Also ich kann ihn grüßen heute Abend, weil ich sehe ihn, ich muss nämlich nach Ulm.
Okay.
Also ich möchte auch nach Ulm gegen Villeurbanne im Eurocup und da wird er ja spielen für die Ulmer, die haben sich sofort geschnappt. Ne?
Ja, ich meine, er ist eine sehr, sehr gute Spieler. Ich meine, es ist einfach, manchmal funktionieren Dinge nicht mit Spielern in die Mannschaft und das müssen wir auch akzeptieren und es gibt kein einziges Person ist nicht schuld dran, wenn sowas nicht funktioniert. Das mehrmals so mehrere Leute haben ein Teil schuld von alles.
Ja. Jetzt als Predrag Kunic entlassen wurde, war ja auch die Ansage des Vereins eigentlich an dich, wir planen eigentlich nicht langfristig mit dir, so zwei Spiele vielleicht und wir suchen einen neuen Spieler und plötzlich hieß es, Chris, also kannst du dir vorstellen, doch weiterzumachen? Wie hat sich das aus deiner Sicht dargestellt? Also wie fühlt man sich da, dass man denkt, oh, die haben echt keinen anderen gefunden? Okay, also oder denkt man auch, sie haben wahrscheinlich doch Vertrauen in meine Arbeit? Also wie hat sich das für dich dargestellt, dass du jetzt doch derjenige bist, der zumindest bis Saisonende den Verein sportlich führen soll?
Ich meine, es war adaptiv, wenn die mich gefragt haben, ob ich das vorstellen können, das weiterzumachen als Head Coach, habe ich mich definitiv gefreut und dass die Verein die Vertrauen in mich hätte. Ich meine, das erste Woche, weil die haben mich direkt am Anfang angesagt, dass die suchen einen anderen Head Coach, dass meine Fokus war nicht auf, dass ich muss irgendwas beweisen als Head Coach, einfach das Fokus war auf die Mannschaft. Aber natürlich, ich bin definitiv ein bisschen stolz über das Ganze und ich bin sehr, sehr geehrt, dass die Vertrauen in mich haben.
Was ja schon auch ungewöhnlich ist, wenn ein Trainer entlassen wird, ein Head Coach, das kennt man aus allen möglichen Sportarten, dann muss normalerweise ja auch immer der Assistenztrainer oder sogar mehrere immer mitgehen. Also das ist das Schicksal von denen, dass die sozusagen in kollektiv alle schuld sind. Und momentan ist es jetzt so, dass in Bamberg zum Beispiel der Assistant Coach Federico Perego auch Head Coach geworden ist. Aber wahrscheinlich, weil man eben da sich erhoffte, dass er noch Dinge aus der Trinkieri-Ära mitbringt jetzt. Bei dir, du musst jetzt aber so ein bisschen anders argumentieren, denke ich mal, weil du stehst ja auch für die Zeit Kunic und musst jetzt andere Dinge tun, denke ich mal, die Krunic nicht gemacht hat, die du aber trotzdem gut findest. Also das ist auch so ein bisschen schwierig, dass du zum einen ja Dinge gar nicht verändern willst, weil sie unter Krunic funktioniert haben, aber dann doch verändern musst, weil von dir es einfach auch erwartet wird, dass du einige Dinge anders machst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich diese Philosophie vom Petrag ist richtig und war gut und ich stehe total dazu, dass man mit viel Leidenschaft spielen muss und Intensität, besonders in Defense, das finde ich auch richtig. Mhm. Aber ich muss auch definitiv, die Mannschaft hat eine Änderung gebraucht, einen anderen Impuls gebraucht. Mhm. Und ich habe einfach versucht, vom Anfang an ein bisschen mehr, so gab es mehrmals eventuell zur Kommunikation zu fördern und auch so ein paar mehr Kleinigkeiten in unserem Spiel zu verbessern. Einfach so Laufwege und offensiv, wie wir können vielleicht so ein bisschen abklären, Verteidigung, Hilfe und wo, wann, wie jemand aushelfen muss. Ich habe nur ein bisschen mehr in Detail gegangen, aber grundsätzlich haben wir nicht zu viel geändert vom das grüne Philosophie vom der Saison Anfang.
Das Thema Kommunikation, also das weiß man ja oft gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist ja eben auch oft die Kommunikation auf dem Feld in der Defensive. Da werden ja Dinge auch angesagt. Die Spieler untereinander rufen sich Sachen zu, von wo kommt der Block und wo muss geholfen werden. Reden wir auch über diese Kommunikation, die du da verbessern willst?
Das ist auch definitiv einen Teil. Ich finde allgemein, dass Kommunikation, zu kommunizieren viel, muss man viel Energie investieren. Und wenn man viel Energie investiert, ist das Energie automatisch besser in die Mannschaft. Mhm. Und das bringt das ganze Spiel, es fordert auch die Aufmerksamkeit in dem ganzen Spiel. Und ich denke, das hat bei uns ein bisschen gefehlt. Deswegen fand ich, dass Kommunikation so wichtig war am Anfang für uns zu verbessern. Mhm. Und es gibt wie gesagt, Rotation-Sachen oder Screens-Ansagen. Aber einfach ständig kommunizieren, einfach, dass wenn jemand sagt, hey, die ganze Zeit, hey, du bist alleine oder ich bin hier, dich zu helfen, einfach diese ständige Kommunikation ist wichtig, finde ich.
Ja, dann freuen wir uns natürlich darauf, dass die Kommunikation sich bei den Bonnern verbessert. Wie hast du das wahrgenommen? Wie haben die Fans das wahrgenommen, dass du jetzt der neue Headcoach bist? Also eher der ruhige Vertreter aus der zweiten Reihe, der einsame Fischer aus Alaska ist jetzt hier der neue Headcoach. Wie haben die Fans reagiert? Wie wurdest du mit offenen Armen aufgenommen?
Ja, bis jetzt war die Unterstützung von den Fans sehr gut. Mhm. Ich glaube, die haben gesehen, wie die Mannschaft gespielt hat, die ersten paar Spiele unter mich. Und das hat die auch gefreut, weil die haben gesehen, die Mannschaft, das war eine kleine Änderung, einfach in die Art und Weise, wie wir aufgetreten haben.
Also in Ludwigsburg zum Beispiel, bei der Partie war ich ja, da hat die Mannschaft tatsächlich die ersten drei Viertel, über das letzte Viertel legen wir mal den Mantel des Schweigens, die 21 Punkte Vorsprung, fast verspielt. Aber die ersten drei Viertel, war das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast? Also ihr wart die wesentlich bissigere Mannschaft, die wesentlich aggressivere Mannschaft. Ihr habt Ludwigsburg oft im 1 gegen 1 geschlagen, was sehr ungewöhnlich ist gegen diese athletische Mannschaft. Mhm. War das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ich meine, das wäre, wie gesagt, ich glaube, was waren wir? 22 Punkte vorne, das hatten wir definitiv nicht vorgestellt. Wir wussten, wie stark Ludwigsburg zu Hause ist. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das hat mich schon vorgestellt. Ich habe gewusst, dass wir können defensiv die 1 gegen 1 ein bisschen besser kontrollieren. Und das, wir haben gefordert, dass wenn jemand penetriert, dass die Hilfe muss da sein. Und wir haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, wir haben 4 Offensivfouls angenommen in Defense und einfach das Offensiv, dass wir mit gutem Spacing und wenn wir entscheiden, was wir tun, dass wir gehen mit 100%. Wenn du entscheidest, zum Korb zu gehen, dann geh richtig zum Korb. Wenn du entscheidest, zum Werfen, dann du musst ohne Zögern werfen.
Ja.
Und das haben wir gut gemacht.
Jetzt kommt die große Herausforderung, die erste richtig knackige Herausforderung dann am kommenden Wochenende. Also für die Zuhörer, die unseren Podcast vor dem 10. Februar hören, dann geht es gegen Alba Berlin. Schwieriger Gegner. besondere Vorbereitung in dem Fall?
Bis jetzt habe ich mich kein einziges Mal auf Berlin ein bisschen Gedanken gemacht. Einfach weil wir spielen heute unser letztes Champions League Spiel.
Ja, okay,
das stimmt. In Opava, und das hat mir schon, wir nehmen das Spiel auch sehr ernst. Ich werde ab morgen definitiv meine Gedanken Richtung zum Berlin machen. Aber ich meine, die spielen sehr guten Basketball, auch wenn die viele Verletzungen diese Saison hatten. Die spielen trotzdem sehr guten Basketball. Sehr schnell, sehr frei im Basketball. Und es ist sehr schön anzuschauen. Es wird definitiv eine harte Spiel für uns. Aber wir freuen uns definitiv drauf auf diese Aufgabe. Und ich denke, zu Hause sind wir auch sehr stark.
Ja. Ich weiß, dass ihr immer alle von Spiel zu Spiel denkt, aber es kommt natürlich auch sehr bald ein sehr, sehr wichtiges und sehr bedeutungsvolles Spiel. Ja. Und ich bin sicher, du hast dir schon Gedanken gemacht über das Karnevalsspiel am Karnevalssamstag zu Hause gegen Ulm. Und ja, mit welcher Verkleidung du auftauchen wirst. Bist du so ein Karnevalsfreak in einer Karnevalshochburg wie Bonn? Kannst du damit was anfangen?
Oh, mein, natürlich, wir haben über Karneval ein bisschen nachgedacht und das Spiel gegen Ulm wird sehr, sehr besonders. Einfach weil wir haben Spieler wie Rashad und Ryan Thompson sind auch da.
Bist du denn bist du ein Karnevals-Fan? Also bist du jemand, den man
bin auch? Bin ich, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht so vergleichbar, aber in Österreich, in Gmunden, ist Fasching auch sehr berühmt. Und
das stimmt.
So, ich habe mich schon ein bisschen dran gewohnt, auf diesen Karneval-Fasching-Kultur. Okay. Und es ist sehr lustige Zeit. Und
du hast auch schon eine Kostümwahl getroffen dann für dieses Jahr? Du weißt schon,
Noch nicht. Wir versuchen immer als Staff was zu überlegen, als Thema. Dieses Jahr leider war ein bisschen Stress die letzten Wochen und wir hätten so viele Gedanken über solche Dinge nicht machen. Aber ich denke, in der nächsten Zeit werden wir wieder versuchen, was zu überlegen.
Okay, also man wird dich auf dem Bonner Karneval irgendwo sehen, dann in der Stadt, ob auf irgendeinem Fest.
Zumindest nach dem Spiel.
Nach dem Spiel. Alles klar.
In einem Artikel des Bonner Generalanzeigers ist auch zu lesen, dass du Saxophon spielst. Stimmt das?
Ja, ich spiele ein bisschen Saxophon.
Das könnte auch passen im Karneval. So ein bisschen aufspielen nach dem Spiel in der Halle. Das wäre mal spannend.
Ja, das stimmt. Ja, Saxophonspieler, einfach mit Sonnenbrille und ein bisschen lässig Saxophon spielen.
Schwarzer Anzug.
Dann hast du schon das
perfekte. Muss man sich gar nicht umziehen auf Coach.
Das stimmt. Ich muss nur das Saxophon mitnehmen.
Also ein Saxophonspieler, das heißt, du hast also auch noch Südstaatenwurzeln, also in Florida studiert, in Alaska geboren und aufgewachsen.
In Reno ja auch, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau. Ich war in Reno geboren.
In Reno, in Nevada?
Ja.
Das sind beide Extreme, heiß und kalt.
Ja, genau. Ja. Reno geboren, Alaska aufgewachsen, wurde studiert.
Wow.
Jetzt im Sommer wieder in Reno.
Gelandet. Das ist so.
Und dann, genau, und dann in Gmunden gelandet. Ich bin irgendwie überall gewesen.
Und jetzt sozusagen der vorläufige Karrierehöhepunkt mit der Headcoach-Position in Bonn. Chris, wir wünschen dir alles Liebe, alles Gute. Von dieser Stelle.
Dankeschön.
Mögen die Playoffs auf mit euch Fall. Sein. Das wird ja wahrscheinlich das große Ziel sein, ne, dass man die Playoffs erreicht.
Alles noch möglich.
Ja.
Und sehr spannender neue Spieler dafür auch mit Nate Lennard. Das haben wir noch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, wir freuen uns sehr, dass Nate dabei ist. Wir versuchen ihn so schnell wie möglich richtig im Spiel zu integrieren, in die Mannschaft zu integrieren.
Ja.
Und er wird uns definitiv als Mannschaft weiterbringen. Wir sind, wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass er in Bonn ist.
Ja, und der möchte auch bleiben in Bonn und in Deutschland. Der hat in Belgien Deutsch gelernt, weil er sagt, ich will wieder zurück nach Deutschland. Also den dürfte er nicht nochmal ziehen. Also er hat sein erstes Interview auf Deutsch gegeben bei uns am letzten Wochenende. Das war sehr nett. Also ich denke mal, dass man...
Ja, das stimmt. Er kann, genau.
Ja.
Weißt du, wo er kein Deutsch gelernt hat, Chris? In Fürstenfeld, weil da spricht man kein richtiges Deutsch.
Das stimmt auch.
Verstehen nur teilweise, Leute.
Aber. Ja, genau.
Alles klar, Chris. Für die Aufgabe heute in der Champions League, auch wenn sie sportlich nicht mehr relevant ist, ihr geht dann, glaube ich, in den Europe Cup, wenn ich das richtig sehe, bei dieser etwas undurchsichtigen europäischen Wettbewerbsstruktur. Alles Gute, natürlich auch für die kommenden Aufgaben. Ich freue mich persönlich sehr, dass du Head Coach geworden bist, weil ich glaube, dass genau solche Typen einfach ja mal den nächsten Schritt machen müssen.
Ja, danke schön.
Alles klar, Chris. Gute Zeit.
Danke, Alex. Danke, Michael.
Gutes Gelegen. Auf bald.
Ciao. Ciao, danke.
So.
Chris O'Shea. Chris,
sehr spannende Vita.
Ja, ne?
Von Reno nach Alaska, nach Florida, nach Gemunden an den schönen Traunsee. Ja. Ist wirklich sehr schön da.
Okay.
Mhm. Warst du noch nie?
Nein.
Nein.
Aber ich bin ein großer Österreich-Fan, wie du weißt.
Das hoffe ich doch. Ne, also landschaftlich wirklich sehr schön, die Ecke. Mhm. Dort, ja, also Oberösterreich.
Mhm. Werde ich mir mal antun, sicherlich.
Und Ned Linhart war ja Meister in Österreich in seinem, ja, war das erstes Profi-Jahr? Das war...
Der hat auch eine interessante Vita.
Der hat auch eine, ja. Dann Trier, dann...
Maccabi
hat Euroleague gewonnen. Mhm. Also echt. Ja, super. Also schön, Nate, dass er wieder da ist.
Ja, genau. Ich habe ihn ja getroffen am Samstag und quatsch ihn an und freue mich, wenn Nate, good to have you back. Und er, ja, it's nice to be back. Und wir quatschen so 2-3 Sätze und plötzlich spricht er auf Deutsch mit mir. Und ich so, Nate, great. Das ist ja great, super. Nate.
Ja, ein bisschen konnte er es immer, aber es war schon...
Aber es war richtig gut.
Also, ja,
es war cool. Richtig gut und Interview geführt und ganz, ganz freundlicher Mensch. Hm, super.
Super smart. Also kann auch den Unterschied machen in so einer Playoff, in so einem Playoff-Rennen, weil da sieht es ja auch sehr, sehr. Also das wird knapp.
Das wird knapp alles, ja. Wird eh spannend. Also wenn man sich's anschaut, Kampf um Platz 2, Kampf um die Playoffs und Abstieg, wir haben ehrlich 3 Kaminfeuer, die da ordentlich vor sich hin lodern.
Absolut, ja. Also Bonn aktuell auf Platz 11, aber nur mit einem Sieg weniger als Gießen und Ludwigsburg.
Ja. Und das sind 2 Teams, die gerade
nicht. Und Bayreuth, die auf 8 stehen, ja.
Also Gießen,
Ja, schwierig. Also tut auch dem MVP-Case von Big John Bryant nicht gut, wenn.
Nee, gerade das letzte Spiel jetzt.
Da hat er ziemlich ausgelassen, gell? Ja. Ich hab's nur gelesen.
Das war defensiv wirklich gar nichts.
Mhm. Berlin haben wir kurz angesprochen, weil der nächste Gegner von Bonn, also an der Stelle, gute Besserung an Stefan Peno, ist das bitter.
Das ist bitter.
Ja.
Was für eine Horrorszene auch, wie er seine Kniescheibe sieht und direkt signalisiert, dass sie rausgesprungen ist. Nichts für sensible
Menschen.
Wurde
schon auch, ja. Ich habe es kurz gesehen und dann, ja, okay, reicht. Auf jeden Fall, ja, wird langsam ein Problem, was das Ballhandling betrifft. Absolut. Weil sie war auch immer on-off, guter.
Ich weiß gar nicht, ob Siva bis zum Pokalfinale, das ist wohl auch nur auf Kante genäht, ob der bis zum Pokalfinale wieder fit ist.
Mm. Sonst
selbst wenn er fit wäre,
ja.
Ist auch schwierig.
Ihm fehlt ja die Spielpraxis.
Spielpraxis, direkt erstes Spiel, Pokalfinale in Bamberg,
Also Ito wird sich was einfallen lassen und sie werden es gut kompensieren können. Das ist einfach, because that's what he does.
Ja.
Trotzdem natürlich schade, weil du willst solche Teams natürlich immer in Bestbesetzung sehen. Und wir können nur hoffen, dass das Richtung Playoffs dann wieder passt. Also Berliner, die sieht man einfach auch gerne. Trotzdem auch gespannt, wie sie mit so einer Herausforderung umgehen. Hermansson haben wir ja schon gesehen, kann den Ball bringen. Yoshi Saibu kann natürlich auch den Ball bringen. Ja. Du hast noch Matisek, Bennett Hund theoretisch. Also es gibt schon...
Es gibt Alternativen.
Aber natürlich, Peno hat so eine tolle Entwicklung hingelegt. Saison
gespielt,
ja. Ich bin großer Peno-Fan auch.
Absolut.
Ja.
So, unser nächster Gesprächsgast wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis dahin.
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wo warst du eigentlich am Wochenende? Du warst bei seinem Ex-Team, gell?
Ich war in Bamberg, genau. Rose Bamberg gegen die BG Göttingen.
Mhm. Wie war es da so, König?
Es war eigentlich, es war ein interessantes Spiel, weil es
Spiel gesehen,
ja. Zwei verschiedene Facetten hatte. Mhm. Nämlich ein erstes Viertel und dann ein zweites, drittes, viertes Viertel.
Ja, richtig. Und auch eine erste Halbzeit und eine zweite Halbzeit.
Ja, die Bamberger, ich habe am Anfang mit den Bambergern geschimpft, will ich nicht sagen. Ich habe einfach nur festgestellt, dass die Defensive nach wie vor nicht funktioniert.
Was auch zweifelsfrei so war, vor allem in der ersten
Viertel auch so war.
Ja,
und
ich muss jetzt kurz mal schauen. Ich meine, sie haben dann
27 Punkte kassiert, glaube ich, im ersten Viertel.
Mhm. Warte mal, ja, genau. Und dann nochmal 20. Also sie haben
es wurde dann besser.
57 kassiert in der ersten Halbzeit. 47, Verzeihung.
47, ja.
Genau.
Und das wurde dann aber besser. Die Mannschaft, man hat wirklich gemerkt, dass die Bamberger da brennen, dass sie unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen, weil natürlich, da wären schon wieder Diskussionen aufgekommen. Ich meine, Göttingen zu Hause, musst du irgendwie nach diesem Trainerwechsel und schon schlagen. Unter der Woche hatte man in Jerusalem gespielt, in der Champions League. Zizis geschont, auch wieder fast 100 Punkte kassiert. Also das war, da ging es um nichts mehr. Sie werden auf jeden Fall Dritter werden. Auch sie spielen morgen noch gegen Nymburk. Der Platz 3 ist sozusagen in Stein gemeißelt. Trotzdem musst du natürlich jetzt schauen, dass du Spiele gewinnst. Speziell Heimspiele und auch 2 Wochen vor dem Pokalfinale. Auch
für die Entwicklung einfach, ja. Und Göttingen hat ja auch gut gespielt, haben ja Berlin geschlagen.
Aber genau.
Stockton spielt die Saison seines Lebens.
Stockton spielt wirklich gut. Derek Willis.
Exakte Werte wie Tyrese Rice, muss man auch mal sagen an der Stelle.
Genau.
In der BBL. Wow.
Dann Derek Willis, eine ganz, ganz interessante Personalie, wie ich finde. Der Vierer bei Göttingen. Ein Rookie.
Was hat der für Wurzel nochmal?
Du willst auf Zuschauerkritik hinaus, lass sie ruhig los. Menschen haben sich über meinen Kommentar beschwert. Ja, das machen viele Menschen.
Also, das machen viele Menschen. Es war jetzt auffällig bei dem Spiel, also Magenta Sport, unser Facebook-Account hat da eine Szene gepostet. Das war, glaube ich, der Loop von Stockton auf Willis. Und natürlich polarisieren Sportkommentatoren.
Korrekt.
Das kennst du in deiner langen und illustren Karriere ja gut. Nicht, dass es jetzt bei dir mehr vorkommen würde als bei jemand anderem. Es ist nur immer sehr lustig zu sehen, warum es dann manchmal sich sammelt oder konzentriert. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch gesehen, mir wäre jetzt überhaupt nichts aufgefallen. Habe auch nicht ganz bewusst hingehört. Aber
also generell zu diesem Thema, dass man als Kommentator kritisiert wird.
Wie geht man damit um eigentlich?
Also prinzipiell interessiert mich Kritik sehr, wenn ich damit was anfangen kann.
Ja.
Also wenn man mir sagt, was ich falsch gemacht habe.
Ja.
Das kommt ab und zu mal vor. Ich habe ja schon hier auch drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel bei dieser komischen Regel, Foul beim Einwurf mit weniger als 2 Minuten auf der Uhr, gibt es automatisch Unsportliches. Das habe ich 2-mal schon übersehen in dieser Saison. Das tut mir leid und das habe ich nicht auf die Uhr geachtet und das ist ein klarer Fehler. Ich hatte neulich mal einen Zuschauer, der schrieb mir eine Mail, also über Twitter irgendwie, ich wäre total bescheuert und subjektiv und ich wäre der subjektivste Kommentator der Welt. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ich würde mich freuen, wenn er mir ein Beispiel geben würde, also damit ich damit was anfangen kann. Ich finde ja nichts verwerflich ist daran, sich Kritik zu Herzen zu nehmen, wenn ich weiß, was ich genau wo.
Ja. Ne?
Da kam als Antwort wieder, ich wäre total subjektiv. Da gesagt, sorry, damit kann ich nichts anfangen. Und Menschen, die mich jetzt bei den Facebook-Posts, die du jetzt gerade ansprichst, da schreiben Menschen, dass ich ihnen auf die Nerven gehe.
Wir können das ja mal analysieren. Was schreiben die?
Was die schreiben?
Ja.
Christel Schaller schreibt, der schlimmste Kommentator ist Michael Körner. Er ist total unqualifiziert. Er soll Poker kommentieren, das liegt ihm. Beim Basketball stört er und geht auf die Nerven. Er wiederholt Sachen sehr oft. Zum Beispiel, dass Willis bei Göttingen ein halber Indianer ist. Also da muss ich sagen, das habe ich 2-mal in diesem Spiel erzählt.
Das geht ja noch weiter.
Das nervt und hat mit dem Spiel nichts zu tun. Infos sind schön, aber die Wiederholungen sind sehr anstrengend und überflüssig. Es macht keinen Spaß zuzuschauen, wenn Körner kommentiert. Ich wünsche mir Alexander Frisch. Er hat Ahnung, ist emotional.
Schwarz feiert.
Bei guten Situationen, egal welche Mannschaft. Also.
Ich finde das sehr groß, dass du das machst.
Naja, aber ich will mich ja gar nicht rechtfertigen.
Wir analysieren. Nee,
also Christel Schaller ist der Meinung, dass ich ein schlimmer Kommentator bin. Diese Meinung hat sie natürlich und die kann ich ihr ja nicht nehmen. Es stimmt nicht richtig, dass ich jetzt sehr oft wiederholt habe, dass Willis ein halber Indianer ist. Ich habe es 2-mal erwähnt. Einmal ganz am Anfang, einmal mittendrin.
Völlig legitim, meines
Erachtens. Weil ich auch die Geschichte kurz vor dem, also einen Tag vorher gelesen habe und sie sehr, sehr spannend finde. Also ich mag halt solche, dass man so ein bisschen, der hat Tattoos, Indianer-Tattoos, hat bis zu seinem 5. Lebensjahr in einem Indianerreservat mit seiner alleinerziehenden Mutter gelebt. Finde ich irgendwie spannend. Ja. Und kann man mal sagen, wenn der an der Freiwurflinie steht.
Aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Hat nichts mit dem Spiel zu tun? Nee, das ist falsch. Es ist ja der Spieler hat ja mit dem Spiel was zu tun und sein persönlicher Hintergrund hat sowohl was mit dem Spiel zu tun. Aber das kann ich ja nachvollziehen, wenn es Leute, also wenn die jetzt, Christel Schaller ist genervt davon.
Ja, okay.
Aber
Der nächste, den finde ich auch sehr spannend, weil der drunter steht.
Sergio Knauf.
Ja.
Mir tun seit Tipp auf die Ohren weh. Ich frage mich, wieso immer solche schlechten Kommentatoren unsere Spiele kommentieren. Selbst bei den vergangenen Heimspielen.
Na, es steht selbst bei den vergangenen Heimspielen.
Ja. Bitte mal Reaktionen.
Waren wir auch nicht besser gesegnet mit Arne Welsch? Er heißt Malsch. Aber
Es gibt eine Sache,
bitte mal Reaktion und Handlung, das kann man sich echt nicht geben, das macht das ganze Spiel kaputt, sowas von traurig. So, what? Also, das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Das ist keine konstruktive Kritik, da steht jetzt nicht, okay, hier ein Fehler passiert, weil falsch eine Spielsituation eingeordnet oder so.
Eine Sache ist die, und das sind ja in dem Fall wahrscheinlich ist es ein Bamberger Fan und er hat das Spiel als Bamberger Fan wahrscheinlich gehört und das, was wirklich auffällig ist. Die Zuschauer, und da muss ich wirklich mal einhaken, mögen es nicht, wenn man ihre Mannschaft kritisiert, großartig, wenn sie schlecht spielt. Oder in dem Fall, da schreibt noch einer, ich wäre ein Fähnchen im Wind, weil plötzlich spielen sie wieder besser und dann wird man sie loben.
Genau.
Ja, genau so ist
Grüße
es
an Steffi Hussack.
Also es ist genau so, natürlich habe ich im ersten Viertel gesagt, die Bamberger Baustelle bleibt die Defensive. Hm. Wenn sie dann später gut verteidigen, dann lobe ich diese Defensive natürlich. Also ich bin ja der Beobachter des Spiels. Ich kann ja nicht sagen, sie verteidigen immer noch nicht gut, obwohl sie es tun.
Ja.
Und das ist das, was viele mir auch schreiben, also beziehungsweise die mich doof finden jetzt oder so. Also gerade, weil ich ja viele Bayern-Spiele gemacht habe. Hm. Man wird die Bayern so loben, wo ich sage, naja, wenn sie halt guten Basketball spielen, dann kann ich ja nicht sagen, sie spielen schlecht.
Ja, also, schaut euch mal Spiele an aus der Peak-Trinkieri-Ära. Da wird Bamberg auch hart gelobt, weil es einfach Laune gemacht hat, dazu zu sehen.
Wir waren Bamberg-Fanboys hier. Wir haben uns hier. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, um wirklich da, und bei Euroleague-Spielen waren wir alles andere als objektiv.
Natürlich,
wir
haben dagegen, mitgefiebert.
Wenn es gegen Barcelona, gegen Valencia, da haben wir die Bamberger nach vorne geschrien wie nichts Gutes. Da haben wir Objektivität komplett über den Zaun geworfen. Also deswegen, die andere Sache war, mir macht das nichts aus, kritisiert zu werden. Die Sache ist die, dass diejenigen, die einen gut finden, es einem nicht schreiben. Also das ist generell in Deutschland so, die Menschen, die kritisieren wollen, die schreiben und die meckern und diejenigen, die es gut finden, die behalten es eher für sich.
Ja.
Ich hoffe jedenfalls, dass es so ist. So tröstlich.
So ein Sommerproblem. Na, was man auch sagen muss, finde ich, also jeder, egal welchen Beruf man nachgeht, es gibt auch einfach Tage, da performt man besser und da performt man schlechter. Ja, also das geht uns hier genauso. Das geht, egal was man macht. Nur ist deines halt einfach hörbarer, weil du halt beruflich zu Dingen sprichst. Und
hinzu kommt natürlich, dass selbst wenn es
einem. Und es ist noch ein emotionales Thema natürlich.
Und wenn es einem privat schlecht geht und man eine schwierige Phase hat, also eine wirklich schwierige Phase und trotzdem diesen emotionalen Beruf ausübt, dass man dann vielleicht doch anders ist, als man es vorher war oder sowas. Das gibt's auch, aber das ist natürlich, da hat der Zuschauer wahrscheinlich recht und sagt, dann soll er zu Hause bleiben, wenn es ihm nicht gut geht, weil er soll ja seinen Job machen, das stimmt natürlich auch. Andererseits, ich will nicht dagegen sagen, dass ich Kritik mir nicht zu Herzen nehme, aber ich fände es halt schön, wenn man konkret sagt, was es ist und dann kann ich es einordnen und jetzt hier, dass ich den Indianer zweimal erwähnt habe, finde ich in dem Sinne,
ich finde
nicht schlimm.
Finde ich auch nicht schlimm. Ein User namens Alex Bamberg finde ich auch noch sehr spannend. Ich mag Körner im Podcast, ansonsten muss ich mich meinen Vorrednern hier leider anschließen, bla bla bla, als Kommentator von Spielen mit Bamberger Beteiligung. Und dann tatsächlich ein Beispiel. Dann noch der Satz nach einem von Ricky Hickmans Dreiern. Die Bamberger Fans müssen sich überwinden, für Hickman zu applaudieren. Bullshit, wer gute Leistung abliefert, bekommt auch den verdienten Applaus. Da müssen wir uns nicht überwinden. Herr Körner, wenn das Bamberger Team nicht gefällt, dann kommentieren Sie doch bitte ausschließlich die Spiele Ihres Lieblingsvereins, den Münchner.
Ja gut, das kann ich mittlerweile, das kann ich echt nicht mehr hören.
Ja, verstehe ich auch. Und das Hickman-Thema ist ein spannendes. Also
das Hickman-Thema,
das hat sich ja gerade erst wieder geändert jetzt.
Alex, ich gebe dir ein Beispiel. Am Anfang der Saison hat Hickman gespielt und hat ordentlich performt. Und dann habe ich im Kommentar gesagt, so ungefähr, ich krieg's auch nicht mehr wortwörtlich hin, vielleicht wird das ja jetzt eine Saison und gutes Spiel von ihm. Da bekomme ich eine ellenlange Mail, wo drin steht, von einem Bamberger Fanclub.
Natürlich.
Dieses Arschloch mit der Nummer 2 wird niemals wieder uns Bamberger Fans gefallen oder wir werden ihn nie wieder unterstützen, der hat für immer verschissen. Also solche Mails bekommst du dann auch. Dass so viele Zuschauer in der Halle sind, so viele Meinungen gibt es auch.
Ja.
Und ich bin sicher, dass Ricky Hickman sicherlich ein Spieler ist, der unter Bamberger Fans massiv polarisiert. Massiv polarisiert. Der hat sicherlich nicht die Unterstützung von allen. Das ist nicht
Es wird langsam wieder, weil er jetzt, weil er kann performt, ja erst da kurz wieder spielen. Ja,
also da muss man eben auch sagen, viele Fans werden ihm wahrscheinlich auch sagen, ja, gebt ihm Zeit, aber es gibt auch Fans, die gesagt haben, sie können nicht mehr sehen und sie hatten gehofft, dass er im letzten Sommer geht. Habe ich auch gehört.
Ja, ja, klar.
Also weil ich gebe natürlich, nur das wieder, was ich gehört habe.
Ja, weil er natürlich auch entsprechend verdient und er war eigentlich so sinnbildlich für diesen nicht gelungenen Umbruch und für das Ende der Trinkieri-Ära.
Also um es zu Ende zu bringen, mir macht das nichts aus, kritisiert zu werden, solange, also ich lese das tatsächlich nicht, weil ich nicht groß bei Facebook bin. Ich lese Sachen, die mir persönlich schickt natürlich, klar, aber ich bin keiner, der durch die Foren geht und mir anhören muss, wer gut und wer schlecht ist. Ich weiß, dass wir bei Magenta Sport einen Haufen von echt guten Leuten haben und ich versuche da meinen besten Job zu machen und bin auf gar keinen Fall ist mein Lieblingsverein der FC Bayern München. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber gut, jeder wie er mag und generell, und damit schließe ich es auch ab, wäre es schön, wenn in diesem Land weniger gemeckert würde.
Und da muss ich auch mal unsere Zuhörer loben, die hin und wieder auch tatsächlich an Abteilung Basketball
da sind schöne Mails bei.
Wirklich sagen, coole Sache, was ihr da macht und dann auch oft kombiniert mit Verbesserungsvorschlägen oder Fragen. Also da haben wir eine gute Kultur.
Hier beim Podcast sind alle toll, die da zuhören. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr viele Vorschläge, die wir alle bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, aber teilweise dran arbeiten, sie umzusetzen. So, wir gehen gleich zu unserem nächsten Gesprächsgast. Wir machen tatsächlich jetzt wir machen keine Pause. Also wir warten noch drauf, aber wir machen das so raffiniert, dass man das im Podcast nicht hört.
Genau, weil wir das können, technisch. Weil wir sind ja tendenziell...
Are you the hardest worker?
Die hardest workers.
The hardest worker.
Mm.
Der arme Kerl sitzt immer noch auf der Bank.
Ja, wenn er überhaupt auf der Bank sitzt. Oder sonst ist er bei den South Bay Lakers hard am Worken.
Hard am Worken, der...
Bevor sie den halben Kader wegtraden für Anthony Davis.
Easy Bonga. Da wurde ich auch schon beschimpft, warum ich Easy Bonga sage. Gut, wirklich, ist kein Witz. Ja, dann gehen wir zu den Bayern mit Maodo Loh und sagen, Maodo... Hallo.
Hallo, hi.
Frisch gebackener All-Star, ist das schon zu dir durchgedrungen?
Ich hatte ja eine Grippe jetzt gehabt die letzte Woche, das heißt, ich habe es mitbekommen und bin auch sehr dankbar, aber es ist die Nachricht in der Zeit gekommen, wo es gerade nicht so gut ging, aber alles gut.
Also Grippe, so eine richtige Grippe oder eine Männergrippe mit ein bisschen Schnupfen?
Nee, so, also die Sache ist, ich bin nie krank. Das letzte Mal, dass ich krank war, da war ich noch in der Schule in Berlin.
Ach komm.
Ist krass. Aber diesmal hat es mich richtig erwischt. Also Influenza war das. Influenza.
Richtig Influenza?
Ja.
Okay.
Aber geht also, wieder besser in dem Fall?
Ja, es geht mir schon viel besser auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch wieder mit der Mannschaft.
Genau, du wirst dann ja wahrscheinlich auch in Quarantäne gehalten. Du darfst dann ja nicht mal...
Ich war, deswegen musste ich so lange von der Mannschaft wegbleiben.
Ja.
Und auch, das war erstmal 3 Tage lang Bettruhe, nur alleine und dann noch einige Tage ausruhen, weg von der Mannschaft.
Ja. Dann konntest du das Fenerbahce Spiel auch nicht im Audiodom verfolgen?
Nee, ich bin von zu Hause.
Mhm. Und wie war das denn so zu sehen? Ich meine, das Spiel war ja Wahnsinn, konntest nicht mitmachen.
Ja, war wahnsinnig. Echt cool. Also von außen das Spiel so anzuschauen, das war mal eine interessante Perspektive, aber gleichzeitig dann halt auch noch so ein Spiel zu erwischen, wo es einfach so ein unterhaltsames Spiel ist, war unfassbar. Also, war echt cool. Mhm.
Ärgert man sich so ein ganz klein bisschen, dass man da nicht dabei war? Oder ist das, oder hast du so?
Ja, klar, natürlich will man da sein für die Mannschaft und will natürlich Teil von allem sein, aber gleichzeitig freut man sich natürlich auch für die Mannschaft und freut sich, dass es gelungen ist. Mhm. Also es ist eher Freude als jetzt, dass man verbittert irgendwie ist oder so, dass man nicht dabei war.
Der Bundestrainer hat mir neulich gesagt, vor wenigen Tagen, dass so ein Sieg gegen Fenerbahce für eine Mannschaft ein unheimlicher Schritt sein kann. Jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Woche von der Mannschaft weg warst, mag jetzt eine blöde Frage sein, aber hast du das Gefühl, es hat sich dadurch irgendwas verändert? Also laufen die jetzt noch mit breiterer Brust durch die Gegend oder sind alle besser drauf? Wie kann man da...
Hast du also seitdem ich jetzt dabei bin, ist eigentlich alles wie immer. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied jetzt irgendwie erkannt. Aber ich denke, dass die Mannschaft nach dem Sieg auf jeden Fall schon sehr, sehr euphorisch war. Mhm. Da war ich halt nicht da. Aber jetzt, wo ich im Training bin, ich meine, wir trainieren hart, wir trainieren gleiche Art und Weise. Und ich glaube, da ist kein großer Unterschied jetzt zu sehen von mir aus.
Aber wir als Außenstehende sagen ja, also oder auch der Bundestrainer in dem Fall, wenn man so eine Mannschaft wie Fenerbahce schlägt, das macht was mit einem Team. Kannst du das denn aus Teammitglied irgendwie so erklären? Also geht man jetzt nach Vitoria und denkt sich, ja, wir haben Fener geschlagen, wir können ab sofort jeden schlagen, oder hakt man sowas tatsächlich einfach professionell ab und guckt nur nach vorne?
Das stimmt schon was. Also das ist schon ein Confidence-Booster. Also wenn man merkt, dass man die beste Mannschaft in Europa schlagen kann oder dass man mit dem mitspielen kann, das ist natürlich etwas, was einem Mut gibt und motiviert. Gleichzeitig muss man aber halt auch verstehen, dass es auch eine wahnsinnige Leistung ist und dass man diese Leistung halt bringen muss, um so Mannschaften zu schlagen. Also irgendwie jetzt auszuruhen und darauf nur auszuruhen, das geht natürlich auch nicht. Also man muss weiterhin aufs Gaspedal drücken, sage ich mal.
Ich habe schon das Gefühl, dass mit der Mannschaft seit dem Pokal aus gegen Alba Berlin ein bisschen was passiert ist. Also es ist ja unbestritten, dass es Diskussionen gab hinter den Kulissen, was Einsatzzeiten, was Rotation angeht. Der Headcoach sicherlich auch in Gesprächen mit dem Backoffice. Kannst du aus der Spielersicht erklären, ist das wirklich so, dass seit dem Berlin aus ein anderes Zusammenspiel nochmal passiert ist, dass die Mannschaft doch nochmal anders auftritt an sich? Oder ist das nur Geschwätz von gelangweilten Podcast-Moderatoren?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe darauf nicht geachtet, sage ich mal, oder das jetzt so genau beobachtet, wie vielleicht jetzt Außenstehende oder wie ihr. Mhm. Ich denke, wenn ich jetzt gefragt werde, werde ich das jetzt nicht bestätigen können, weil ich nicht darauf geachtet habe oder kein Auge darauf gehalten habe. Also,
ja, du bekommst ja schon mit, dass eine andere die Rotation sich schon ein bisschen erweitert hat, sage ich jetzt mal.
Ja, ne? Ja, aber ich meine, es ist ja auch gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das jetzt abhängig war von nach dem Pokal, sondern ich denke auch, dass die Saison einfach, ich weiß es nicht, also die Saison geht halt voran und man wird halt müder und müder, auch die Spieler, und daher wird man halt auch gezwungen, die Rotation ein bisschen zu erweitern nach und nach, und es wird noch eine lange Saison, das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach die harte Saison ist und dass man nach und nach langsam mal die Rotation erweitern muss.
Ja. Bisher für dich persönlich war es ja eine recht erfolgreiche Saison, du hast wirklich guten Basketball gespielt, du hast vor allen Dingen auch, und das ist ja wahrscheinlich das Positive bei dir, dass du einen etwas anderen Stil hast als jetzt Stefan Jovic, also wenn du von der Bank kommst, du spielst ja etwas anderen Basketball als er. Wie schätzt du das ein, diese Saison bisher für dich aus deiner persönlichen Warte? Bist du so richtig glücklich, happy, oder was sind Dinge, die du noch verbessern möchtest? Gib uns doch mal so ein Zwischenfazit jetzt kurz vor dem All-Star-Break.
Ja, ich denke, dass ich bin froh, die Mannschaft, wir sind erfolgreich in der Bundesliga, wir sind in der Euroleague erfolgreich. Mhm. Und ich bin froh, dass ich halt auch Teil des Erfolgs bin und dass ich halt auch meine Leistung beitrage. Und das finde ich halt gut und darüber freue ich mich. Gleichzeitig natürlich kann man auch viel besser spielen. Ich habe halt Spiele, wo ich ab und zu sehr gut spiele, und dann einige Spiele, wo ich ziemlich passiv bin und wo ich, sagen wir mal, vielleicht nicht so ein gutes Spiel hinlege oder so gut wie andere Spieler. Und ich denke, woran ich mich verbessern kann, ist natürlich die Konstanz. Also versuchen, eine Grundkonstanz irgendwie an den Tisch zu bringen. Genau.
Aber geh doch mal ins Detail. Also was sind jetzt Dinge, wenn du sagst, ich habe ein schlechtes Spiel gemacht, was sind das für Sachen, die dann nicht so gut gelaufen sind aus deiner Sicht? Also Defense, Offense, wo kann man da ansetzen? Was passt da?
Achso, ja, einfach ein bisschen passiv gewesen, jeweils auf Defense und Offense. Nicht mein Spiel durchgesetzt, sag ich mal. Dann würde ich sagen, dass es eher ein schlechteres Spiel war, wenn man halt nicht sein eigenes Spiel spielt, sondern einfach zu passiv ist.
Ja. Wie schwer ist das denn eigentlich in so einer Mannschaft? Also jetzt habt ihr ja Leute wie Jovic, die ein Spiel prägen können. Ihr habt einen Derrick Williams, der euch viele Spiele gewonnen hat. Einen Lucic, einen Bartel, jetzt in der Overtime gegen Fener, überragend. Wie spürt man das, dass, wenn man in einem Spiel ist, gerade jetzt du als Point Guard, wer das Spiel jetzt gerade übernehmen soll, wer gut drauf ist, wie sind da die Antennen ausgerichtet? Wie funktioniert sowas?
Ja, das ist aber halt auch ein Vorteil, wenn du so eine Mannschaft hast, wo jeder Spieler was beitragen kann.
Aber sag mal, wie erkennst du, heute muss alles zum Williams, oder jetzt in der Crunch-Time, da haben wir irgendwie, macht ihr das selber unter euch aus? Kommt da was vom Coach oder mit Blickkontakt? Also wo, wenn ihr so viele Leute habt, die ein Spiel entscheiden können, wie fühlst du das als Aufbauspieler, wem du den Ball geben möchtest?
Du musst halt erkennen, wer gerade ein heißes Händchen hat, wer gerade gut spielt. Und das ist ein Auge, worauf man, dass man haben muss. Und Da musst du halt ein System dementsprechend ansagen, was vorteilhaft ist für die Saison, für diese Situation. Und ich meine, wir haben verschiedene Systeme und wenn es Derrick Williams oder Danilo oder wer auch immer gut drauf ist, dann gibt's halt ein Low-Post-System. Mhm. Wenn Kuponen gerade gut drauf ist, dann spielt man halt ein Coming-Off-System für Kuponen. Wenn jetzt ein Pointer drauf ist, gut, wenn ich gut drauf bin oder keine Ahnung, wer auch immer, oder jemand, der den Ball viel fühlt, dann halt ein Pick-and-Roll-Spiel. Man muss einfach nur erkennen, wer gerade gut drauf ist. Und selbst wenn man das nicht erkennt und selbst wenn man, sagen wir mal, selbst wenn du als Point gar nicht die Entscheidung triffst, wer jetzt den Ball bekommt, dann kriegst du den Ball, bewegst den Ball und die Mannschaft findet schon die Person, die gerade gut drauf ist. Und ich denke, das ist halt eine gute Qualität für eine Mannschaft, wenn viele verschiedene Personen, egal welches Spiel, in der Lage sind, das Spiel jetzt in die Hand zu nehmen oder wenn sein Stempel im Spiel irgendwie zu hinterlassen. Das ist eine gute Sache, weil man ist halt vielseitig, man ist unpredictable und das ist wichtig.
Ja. Für dich persönlich, das ist ja auch eine knaller Saison, du bist es ja gewohnt mit Bamberg gewesen, Euroleague und ständig hin und her und hin und her. Jetzt wird mit den Bayern im Grunde das Gleiche, was ihr leisten müsst an Spielen, an Reisestrapazen. Dann kommt zwischendurch noch ein Anruf vom Rödel, du pass auf, also wir haben ja noch hier Israel und Griechenland und du denkst dir, oh ja, klar, dann gibt es ja auch noch die Nationalmannschaft. Hast du das alles so auf der Matte? Bist du da oder ist das auch so ein bisschen von einem Spiel zum nächsten denken? Oder wie kann man sich das vorstellen bei dieser
Masse? Ja, von einem Spiel zum nächsten. So ist eher die Mentalität.
Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wann ist Deutschland gegen Griechenland, würdest du sagen, weiß ich nicht, aber ich werde rechtzeitig angerufen.
Also nee, ich habe schon mal eine Gespräche gehabt mit Coach von der Nationalmannschaft, mit Henrik. Also das ist schon auf dem Schirm natürlich, aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, was passiert und wie man da steht, also wie man gesund ist, ob man fit ist, das heißt, man guckt eigentlich immer nur von Spiel zu Spiel, weil das Einzige, was man eigentlich kontrollieren kann oder wo man Übersicht haben kann.
Ja. Gerade jetzt, wenn man von der Krankheit zurückkommt, will man natürlich erstmal an der persönlichen Fitness, denke ich mal, arbeiten, oder?
Ja, genau. Jetzt erstmal Aufbau und dann hoffentlich werde ich fit sein dann für das Spiel in Baskonia.
Also da planst du schon wieder mit dem, also ich denke mal, so eine Influenza, die zieht dir ja schon so ein bisschen den Saft aus den Adern, aber das Spiel am Freitag hast du fest auf dem Plan.
Das wäre mein Ziel auf jeden Fall. Ja. Also jetzt nach und nach ein bisschen mehr Belastung jeden Tag und dann wäre es schon cool, wenn ich dann wieder fit wäre.
Das Thema Belastung ist ja automatisch immer auf der Agenda bei euch, ne? Euroleague, die ganzen Spiele, bla bla. Und viele sagen immer, ja, irgendwann werden die Bayern mal in der Bundesliga ein Spiel so nicht abschenken, aber einfach nicht Vollgas geben können. Ob das mal gegen Jena ist oder Bayreuth oder Oldenburg, aber es passiert einfach nicht. Ihr gewinnt trotzdem immer noch jedes Spiel. Ist das eine Sache der 18 Einstellung?
Jetzt, ja, 18.
Also gewinnt jedes Spiel, weil ihr einfach auch wirklich jedes, also ihr könnt gar nicht anders als gewinnen. Also ihr wollt euch auch gar keine Auszeit mal nehmen oder mal einen Durchhänger leisten.
Zum Beispiel sowas wie in Bayreuth. Also das hat mich wirklich beeindruckt dann, weil es sehr schwer dort zu spielen. Da dachte ich mir auch, heute könnte es passieren. Bayreuth hat einen guten Tag. Wie geht man so ein Spiel dann?
Ja, also man hat den Ehrgeiz zu gewinnen. Und,
aber echt jedes Mal, also man denkt, irgendwann kommt ein letztes Viertel, jetzt kommen wir gerade aus Moskau, müssen wieder nach Moskau, jetzt habe ich auch echt mal, aber es ist immer der Anspruch da, wirklich alles durchzubrettern, das kann man so
ja,
sagen.
Ja, man will gewinnen, ich weiß gar nicht, es ist einfach,
macht halt Spaß.
Man will gewinnen und man kämpft halt, man kämpft, auch wenn es gerade nicht gut läuft, man kämpft durch und dann, denke ich, haben wir halt gute Spieler und auch eine tiefe Rotation und dann Spieler, die von der Bank kommen, die dann vielleicht das Euroleague-Spiel nicht so viel gespielt haben, die dann reinkommen und Energieschub geben einfach und dann gewinnen, das hilft, dann gewinnen wir das Spiel halt.
Bist du ein schlechter Verlierer, also auch wenn man jetzt mit dir so Gesellschaftsspiele spielen würde oder sowas, dass du dann irgendwann mal so ein Brett gegen die
Wand knallst? Ja, ich verliere sehr ungern, sehr ungern. Okay. Auf jeden Fall. Auch mit der Freundin oder Kleinigkeiten, alles. Ja,
bist du ein Zocker auch?
Will man verlieren.
Also,
ja, klar.
Konsole?
Konsole auch, ja klar. Das Spiel ist auch.
Und also wann?
NBA 2K und FIFA und
aber klar,
wenn man verliert, ist ganz eklig.
Okay. Und mit welchem Team bei NBA 2K?
Mit Dallas Mavericks und mit, wer war noch? Warte, Dallas und Wer ist noch meine zweite Mannschaft?
Philadelphia wahrscheinlich.
Philly, ja, war schon fast klar. Ja,
Dallas jetzt spannend mit Porzingis dabei. Schöne
Edition. Ja. Muss er sich auch an die Spieler gewöhnen jetzt.
Ja, ich wollte das, wir wollten das Gespräch eigentlich beginnen mit du. Es gibt auch jetzt in der BBL ein paar Trades. Du wirst getradet nach Berlin. Die haben keinen Point Guard mehr für Luke Sigma und.
Wow, Blockbuster. Kornbombe,
das wäre eine Kornbombe. Verrückt, was da alles passiert. Ne? Die ist schon verrückt.
Stell dir mal vor, das gäbe es auch in Deutschland. Wie findest du das System? Mal angenommen, es gäbe auch hier sowas wie Trades?
Naja, ich glaube, die NBA-Spieler freuen sich nicht so sehr darüber. Ich meine, es ist halt so eine Unsicherheit, die man hat. Mhm. Ja, man kauft sich eine Wohnung oder ein Haus irgendwo als NBA-Spieler und einmal heißt es, du bist woanders. Ja?
Aber mal angenommen, jetzt Stefan Holz, der Commissioner der BBL, würde jetzt die Regeln ändern, ja, und würde sagen, passt mal auf, ihr verdient alle das Dreifache, aber dafür gibt's Trades. Würdest du dann sagen, okay, Abstimmung unter den Spielern, würdest du sagen, okay, einverstanden, oder würdest du sagen, nee, will ich trotzdem nicht? Dreifaches Gehalt.
Ja, ich weiß nicht, schwierige Frage. Ich meine,
sehr theoretisch.
Das ist natürlich auch witzig, aber ich denke, es ist cool, also es geht ja nicht ums Geld, es geht ja auch so um so eine, wie sagt man das, Wohlgefühl, Sicherheit.
Ja.
Sicherheit, dass man weiß, man ist im gleichen, am richtigen Ort, so, wo man halt ist eine Weile, man hat da vielleicht auch noch Familie und muss sich ja nicht darum kümmern, dass man, keine Ahnung, einen Kindergartenplatz neu findet. Ich bin jetzt kein Vater, aber ich sage nur hypothetisch. Ich glaube, da ist schon gut, so eine Sicherheit zu haben, dass du weißt, du bist an einem Fleck und du bist da für eine längere Zeit.
Ich habe das richtig verstanden. Du hast gerade gesagt, du wirst bald Vater oder du bist noch kein Vater.
Nein, ich bin kein Vater.
Ich dachte, aber ich meinte, irgendeine exklusive News jetzt gerade hier.
Nein, auf keinen Fall. Ich meine nur, dass viele meiner Mitspieler sind natürlich schon Väter und haben Familie und ich denke, von deren Perspektive wäre es cooler ohne Trades.
Apropos Mitspieler, wie ist denn die Derek Williams Experience für dich? Für uns von außen ist es sehr spektakulär zu sehen.
Unglaublicher Mensch. Also der ist ein wahnsinnig guter Teammate, unglaublich guter Teammate. Mhm. Immer positiv, nie negativ, wahnsinnig freundlich. Also man kann gar nichts aussetzen bei ihm. Wirklich unglaublicher Kerl.
Das ist also nicht aufgesetzt, das wirkt so, das ist authentisch.
Der ist so. Mhm.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr beiden privat mal in München so ein bisschen zusammen abhängt, oder vertue ich mich da?
Am Anfang ein bisschen, als er neu war, dass er sich ein bisschen wohlfühlt, viel mit ihm geredet. Aber jetzt, wir sehen uns halt so viel und trainieren so viel miteinander, jetzt in der Freizeit hängt man nicht wirklich miteinander groß ab. Also jeder macht sein Ding und freut sich auf die Freizeit.
Ja, nicht, dass er alleine rumhängt jetzt in München. Ich weiß ja nicht, ob er mittlerweile hier Freunde hat. Oder wie ist es denn bei dir überhaupt? Du bist ja eigentlich im Herzen Berliner. Machen wir uns mal nichts vor, Maodo. Deine Hut ist ja Friedrichshain eigentlich, oder?
Nee, Charlottenburg,
okay. West-Berlin, okay, sorry, West-Berlin, okay.
Kein Problem.
Obwohl Charlottenburg hat ja ein bisschen mehr Ähnlichkeit, jetzt sage ich was ganz, ganz Böses, ne, was ganz Fieses. Yeah. So ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit München als vielleicht andere Stadtteile von Berlin, oder?
Ja, gut, kann man sagen. Vielleicht am ähnlichsten zu München in Berlin ist vielleicht Charlottenburg. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Bezirke. Es gibt Mitte, Zehlendorf. Mhm. Es gibt schon andere Bezirke, die vielleicht noch in München mehr ähneln. Aber Berlin ist immer noch Berlin. Also es unterscheidet sich auf jeden Fall immer noch.
Ja. Ist Nummer eins bei dir nach wie vor?
Klar, Berlin ist Nummer eins. Ich bin Berliner, das ist meine Heimat.
Also Berlin ist Nummer eins, würde ich gerne als Zitat dann verwenden für Maodo Loh im Podcast. Berlin ist Nummer eins.
Fake News.
Nein, lieber nicht. Das bitte nicht tun. Aber
nein, also
du weißt schon, wie das gemeint ist.
Also wenn eine Mannschaft Meister werden sollte, die nicht Bayern München heißt, dann Alba Berlin. Sollen wir es so sagen?
Na, darüber will ich gar nicht nachdenken. kein Gedanke von mir. Also.
Aber du fühlst dich in München wohl, weil viele Berliner frotzeln ja über München und die Münchner frotzeln über Berlin. Das ist ja so eine Dauerfehde so ein bisschen. Aber
nö, ich alles ist gut, ich freue mich. Es ist sehr schön, es ist eine wunderschöne Gegend in München und man kann sich hier auch gut wohlfühlen. Natürlich, wahnsinnig schöne Stadt, München ist sehr schön und man kann sich hier gut wohlfühlen. Also,
bist du auch so ein Naturfreak, der dann mal rausfährt an die Seen, in die Berge, oder ist das?
Nee, das bin ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist natürlich sehr schön und jetzt, wenn ich Freizeit hätte, würde ich es auch machen, ab und zu, aber es begeistert mich jetzt nicht so krass wie andere Menschen, glaube ich.
Also du warst häufiger in Moskau in diesem Jahr als am Spitzingsee, sagen wir es so.
Ja, auf jeden Fall. aber ich bin auch auf dem Englischen Garten.
Ah, okay. Das ist natürlich auch eine schöne Gegend. Mhm. Ja, Mauro, was ist denn jetzt noch also mit diesem Playoffs in der Euroleague? Da reden ja alle immer von, dass das jetzt ab sofort möglich ist. Wie machst du dir auch darüber Gedanken, wie erstrebenswert das ist, dann in der ersten Maiwoche für eine Woche nach Moskau zu fahren, um dort Best of Five zu spielen? Oder denkst du dir auch da wieder nur von Spiel zu Spiel und wenn am Ende da die Playoffs stehen, dann ist es gut und wenn nicht, dann spielen wir halt um was anderes?
Ja, ich denke, da ist ähnlich. Da denkt man auch nicht so weit, dass man denkt, okay, man denkt, Playoffs schaffen und das ist ein cooler Gedanke und ein wahnsinniger Gedanke und den hat jeder. Mhm. Aber dann denkt nicht jeder, ach, was bedeutet das eigentlich, wenn man die Playoffs schafft? Heißt das extra Belastung im Mai, also das überlegt keiner, also ich jedenfalls nicht. Mhm. Mein Ziel ist, man will es schaffen, man will die Playoffs schaffen und man hat eine Chance und man steht ganz gut da und das ist halt quasi so das Ziel, das man dann vor Augen hält. Also man denkt dann jetzt nicht groß nach über die.
Aber du weißt schon, wann die Weltmeisterschaft ist. Das Datum weißt du.
Ja.
Wann ist denn die Weltmeisterschaft, Mauro?
Wann wird's los? Das wird Ende Sommer, also September.
Ende Sommer, okay.
Ja, Ende Sommer eines Basketballspielers. Also ich denke im September irgendwann. Ich weiß nicht genau das genaue Datum, aber im September wird die Weltmeisterschaft sein.
Ja, also sagen wir mal so, das erste Spiel wäre schon am 31. August wahrscheinlich. Okay.
Ja, 31. August, September ist ja
schlecht. Aber da fiebern wir persönlich natürlich wahnsinnig drauf hin, weil wir einfach Bock haben, da eine tolle WM zu sehen.
Auf jeden Fall.
Kann man einen guten Combo-Guard auch immer gebrauchen.
Da kann man so einen guten Combo-Guard, genau.
Gut, also schon ein Ziel für dich auch, nehme ich an.
Also denke mal, oder fühlst du dich gesetzt für die WM? Hast du mal schon mal was gehört vom Head Coach?
Also ich weiß, jetzt fand ich dabei jetzt in den Qualifikationsspielen. Mhm. Ich halt wegen der ganzen Euroleague, Fieberkomplikationen, natürlich auch sehr, sehr nervig für einen Spieler. Mhm. In Bamberg habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin aber im Sommer einmal gekommen, aber da hatte ich ja mein Fersenproblem.
Ja.
Da habe ich mit Henrik jetzt besprochen, dass es dann am cleversten ist, wenn ich nicht spiele, was die richtige Entscheidung war auch.
Ja.
Es lag jetzt nicht an keiner Motivation, jetzt zur Nase zu gehen. Also ich wollte auf jeden Fall gehen. Es war heute nicht möglich. Aber ich freue mich auf jeden Fall, jetzt im Sommer mit dazu zu stoßen wieder und die Weltmeisterschaft zu spielen auf jeden Fall.
Ja, so freue ich mich. Gut. Ja. Mauro, dann wünschen wir dir erstmal weiter gute Genesung.
Abschließend noch das letzte Nas-Album letztes Jahr im Juni. Wie findest du es mittlerweile? Das war das kurze Nasir. Schnelles Fazit zum letzten Nas-Album, bitte.
Ja, es ist ein kurzes Album, nur 7 Tracks, aber ich glaube mit Kanye West-Produktion.
Genau.
Das war etwas Neues für Nas, denke ich mal.
Es klang anders, gell?
Ja, es war sehr anders.
Sehr modern. Ja. Wenn man das sehr so modern sagen will.
Genau. Aber ich glaube, dass ein weiteres Album bald jetzt auf den Weg kommt, wird auf jeden Fall besser sein.
Stimmt.
Auf jeden Fall.
Ja, du bist ja der Riesenmusik.
Daran orientiere ich mich, genau. Weil wenn es um Nas geht, dann höre ich auf dich. Dann freue ich mich.
Das nächste Album wird sehr krass sogar, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Wann soll das kommen?
Anscheinend dieses Jahr.
Okay.
Anscheinend soll es dieses Jahr kommen.
Okay, cool. Also wieder mehr Classic dann.
Oder mehr Classic und eher so ein mehr Oldschool, mehr Oldschool Flair mit den Beats.
More Illmatic denn. Nasir.
Ja, okay.
Magic. Okay, sehr gut. Gut, dankeschön.
Seid ihr fertig mit eurem Insider-Gespräch? Was ist denn momentan ganz oben auf der Playlist bei dem Supermusik-Fan Maodolo? Was ist ganz weit
auf der Playlist gerade? Wenn ihr es wissen wollt, gerade habe ich mein letztes Lied in meiner Playlist ist von Beethoven.
Oh,
von Ludwig von Beethoven.
Von Beethoven?
Ja. Welches denn?
Ja. Concerto Nummer 5, irgendwas, keine Ahnung, Adagio oder irgendwie so.
Wow. Stark.
Das Lied. Okay. Aber ich will mich nicht.
Stimmt, du hörst ja viel Klassik auch, ja?
Ja.
Ja, ich höre eigentlich alles.
Ja.
Ich alles. Ja, ich finde, also Beethoven.
Ja, ich erinnere mich, ja, cool. Ja.
Beethoven, okay. Gut.
Ja.
Maudo, dann würde ich sagen, tatsächlich gute Vorbereitung auf Vitoria. Freitagabend in dem Fall ist das nächste Spiel.
Danke sehr.
Und dann das übernächste Spiel weiß ich gar nicht, weißt du es?
Dann kommt Göttingen in der BBL.
Göttingen,
Göttingen.
Da bin ich selber vor Ort und
der Streak lebt.
Genau.
18 und 0.
Immer weiter,
genau so geht's.
Wahnsinn, ja.
Maudo, alles Gute, vielen, vielen Dank für deine Zeit und
danke sehr.
Auf bald.
Schöne Grüße.
Okay, schönen Tag noch, danke. Ciao.
Cheers.
Ciao.
Ja. Influenza, du, damit ist nicht zu spaßen.
Nee. Nee.
Das zieht dir mal richtig schön den Stecker.
Da macht es natürlich Sinn, wenn er nicht beim Team ist.
Ja, absolut.
Aber relativ schnell wieder beim Team in dem Fall.
Ja, das ist dann, wenn das dann vorbei ist. Ne?
Gut. Wahnsinnig guter Spieler auch. Und ich finde,
Maolo.
Er ist jetzt auch richtig angekommen.
Übrigens, weißt du, was ich immer noch glaube? Er ist immer noch unterm Radar.
Ja, voll, voll. Also er war in der Bamberger Zeit, hast du gemerkt, okay, das kann ein richtig guter Spieler werden. Mhm. Dann hat man ihn wieder so ein bisschen vergessen mit dem ganzen Ende, wie es ausging und da. Und jetzt ein bisschen unscheinbar gestartet bei den Bayern. Aber klar, neues Team, neues System, neuer Coach.
Ja.
Aber jetzt, da gegen Gran Canaria die 22, die er gemacht hat, hast du mal richtig gesehen, was er individuell ja auch zu leisten imstande ist. Weil wenn er ein heißes Händchen hat, wirft jetzt 38% vom Dreier, das ist nicht ohne.
Das ist ganz okay.
Ja. Also einen guten Shooter, jetzt auch Richtung Weltmeisterschaft.
Ja, den brauchen wir. Also ich würde schon sagen,
so tough, den Kader
Schröder zu stellen. Schröder 1 und
Maolo 2.
Maolo.
Ismet.
Würde ich sagen, die beiden da irgendwo reingeschmissen.
Das wird so harte Cuts geben. Möchte ich nicht in der Haut des Bonustrainers stecken.
Ja, aber bei den Guards sind wir noch relativ.
Guards ist leichter.
Leichter, ne?
Aber trotzdem, du hast halt so flexible Positionen ja auch, dass du vielleicht überlegen musst, nehme ich dann doch eher einen größeren trotzdem noch, weil halt erfahrener. Ja, das ist ja fließend zum Teil auch Richtung Flügelspieler, sagen wir mal.
Ja. Also, wenn du natürlich Schröder, Loh, Akpina hast, sicherlich ein so ein Guard dabei, der. Wo die Gegner nicht aufposten oder sowas vielleicht, wäre auch nicht schlecht. Ne? Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, wir haben super Guards. Wir haben eine super Mannschaft. Hurra, August.
Wir haben super, ja. Welchen Big Man wir nicht haben? Rashid Mahal-Basic hat ein Triple-Double gemacht.
Ja, 19-13-10.
19-13-10, wow. Wer hat das noch geschafft? Also Luke Campbell, 2-10 für Bremerhaven.
Zweimal Dennis Wucherer.
Zach Whiting. Und wer noch?
Wie gesagt, zweimal Dennis Wucherer. Jetzt muss ich noch, jetzt gibt es doch einen, ne?
Zach Whiting, Leverkusen Zach Whiting. 08, Luke Campbell, Bremerhaven 2010. Und dann gab es noch einen. Du kennst ihn.
Ja, Dennis Wucher, habe ich ja gesagt.
Ja, genau, der hat es zweimal gemacht. Genau. Einmal,
jetzt gibt es noch einen.
Zweimal 04 innerhalb von 12 Tagen und das zweite Mal mit 37, 13 und 10. Aber es gab noch mal einen.
Ich weiß
für nicht. Tübingen.
Für Tübingen?
Mhm. 2007.
Na, zwei.
Igor Perovic.
Igor Perovic hat ein Triple-Double gemacht?
22, 10 und 10. According to basketball.de.
Die müssen es wissen.
Den vertraue ich jetzt, ja.
Absolut. 100%.
Absolut. Grüße an den Kollegen Baraniak.
Verkaufen die eigentlich mal ihre Öl? Basketball.de muss man eigentlich mal besitzen. Oder?
Ja, du hast immerhin Playoffs-Baby, gell?
Ich habe Playoffs-Baby.
Vielleicht kann man da kooperieren mit den Kollegen.
Ich tausche mit Baraniak playoffsbaby.de gegen basketball.de.
Ist klar.
Okay, ist klar. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich sage.
Du sagst, was sagst du?
Paris, Athen auf Wiedersehen mit dem Hinweis auf Euroleague ist es, also diese Woche Eurocup ist so ein bisschen mehr Marmo, weil heute Abend Ulm-Villeurbanne, da geht's immerhin.
Trinkiere ist in Berlin.
Trinkiere ist in Berlin heute, genau, mit Partizan.
Also allein das lohnt sich schon anzuschauen.
Vielleicht, ja, warum nicht?
Berlin ist auf jeden Fall weiter.
Und Freitag Vitoria gegen Bayern ist, würde ich sagen, leichte Basketballpflicht.
Kann man so sagen.
Sehr, sehr spannendes Spiel.
Mhm.
Und am Wochenende haben wir Bonn gegen Berlin. Wir haben Bayern gegen
Göttingen. Haben wir vielleicht nächste Woche schon wieder einen Bonner Connection im Podcast? Kann das sein?
Also wenn alles so aussieht, wie es, wir wollen ja nicht groß ankündigen, aber am kommenden Dienstag, sollen wir es raushauen? Alex, komm, sag's.
Ne, sagst du hast organisiert.
Der Bachelor. Der Bachelor ist bei Abteilung Basketball.
So der Boulevard will, also.
So der Boulevard es zulässt, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich.
Wirst du da noch eine Folge Bachelor schauen? Ich habe es versucht und ich tue mir echt schwer und ich bin da relativ schmerzbefreit. Aber jetzt
stell dir mal vor, wir interviewen den Bachelor
und er fragt uns,
hast du eine Folge gesehen? Und ich sage nein.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht.
Ja.
Also wird Bachelor geschaut.
Ich habe es über die sozialen Medien verfolgt, so gut ich konnte, weil da ja auch oft Highlight-Clips gepostet
wurden. Wir müssen schon eine ganze Folge reinziehen.
Kannst du das?
Auch, ja, kannst
ja,
du
ja, okay.
Ja, also,
okay.
Ja. Muss schon sein.
Ja.
Bis nächste Woche.
Ups.
Bis nächste Woche.
We treat people here with complete respect. This is Germany.
Tschüss!